Matthäus 1, die Verse 1 bis 7 und 16 bis 17 und Lukas 3, die Verse 23, 24, 31, 32 und 37, 38. Matthäus beginnt. Das Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte den Isaak, Isaak zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Juda und seine Brüder. Juda zeugte den Peres und den Serach mit der Tamar. Peres zeugte den Hezron, Hezron zeugte den Aram, Aram zeugte den Aminadab, Aminadab zeugte den Nachschon, Nachschon zeugte den Salmon, Salmon zeugte den Boas mit der Rahab, Boas zeugte den Obed mit der Ruth, Obed zeugte den Isai, der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte den Rehabeam, Rehabeam zeugte den Abia, Abia zeugte den Asa. Und Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. So sind es nun von Abraham bis zu David insgesamt 14 Generationen und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen und von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus 14 Generationen. Und aus Lukas 3. Und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann. Er war, wie man meinte, ein Sohn Josefs, des Eli, des Mattat, des Levi, des Melchi, des Janna, des Josef, des Melea, des Mainan, des Matata, des Nathan, des David, des Isai, des Obed, des Boas, des Salmon, des Nashon, des Methuselach, des Henoch, des Jared, des Mahalalel, des Kainan, des Enosch, des Setz, des Adams, der war Gottes. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, viele unserer Zeitgenossen ahnen es, dass sie sich eigentlich vor einer höheren Instanz, einer größeren Macht verantworten müssten, ahnen es, dass diese begrenzte Welt nicht alles gewesen sein kann. Und ich hoffe, dass wir auch in dieser Adventszeit jetzt einige Gespräche führen können mit Zeitgenossen, bei denen wir auf so eine Ahnung stoßen. Der Schriftsteller John Updike, wahrlich kein Vertreter des Christentums, lässt in einer Kurzgeschichte einen Teenager zu seiner Mutter Folgendes sagen. Siehst du denn nicht, dass dann, wenn nach unserem Tod nichts mehr kommt, deine Sonne und die Felder und was es alles noch gibt, der reine Horror sind? Es ist alles ein Ozean des Grauens, wenn nach dem Tod nichts mehr kommt. Und später entdeckt er dann die Schönheit von Taubenfedern. Das ist auch der Titel dieser Kurzgeschichte. Taubenfedern ist überwältigt von deren genialem Aufbau. Und das bestärkt ihn in der Gewissheit, dass irgendwo hinter der Welt ein Gott sein muss, der ewiges Leben ermöglicht. Man fragt sich, wie viel von diesem Jungen möglicherweise in John Updike selbst steckt. Und trotzdem bleiben die meisten derer, die so ahnen und sich so sehnen, in ihrer Unverbindlichkeit Gott gegenüber hängen. Mehr wagen sie nicht. Und ein häufig vorgebrachter Grund für diese Unverbindlichkeit, dieses Nicht-Ernst-Machen mit Gott, lautet, wir haben ja nicht genug in der Hand von Gott. Man kann einfach nichts Genaues wissen. Wir haben nichts Konkretes. Unser Predigttext heute Morgen tritt den Gegenbeweis an. Unser Predigttext heute Morgen präsentiert Gott in einer Konkretheit, die vielen Theologen schon peinlich ist. Es handelt sich um die Konkretheit von Stammbäumen, von Genealogien. Und wissen Sie, wie die ersten Wörter des Neuen Testaments lauten? Matthäus 1, Vers 1. Da steht im Griechischen, in der Sprache wurde das ja ursprünglich aufgeschrieben, Biblos Genesios, Biblos Genesios, das heißt das Buch der Abstammung. Matthäus beginnt seinen Bericht über den Sohn Gottes damit, dass er ihn in eine ganz menschliche Familiengeschichte einbaut. Mit Stammbaum. Da gibt es Vorfahren über Jahrhunderte hinweg. Wir haben das ja in der Lesung gehört. Und Matthäus erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit mit diesem Stammbaum, sondern wählt schon aus. Ich frage Sie, was könnte konkreter sein als ein Stammbaum? Der einzige Unterschied zu den üblichen Stammbäumen besteht darin, dass Jesus keinen menschlichen Vater hatte, weil er ja durch die Jungfrau geboren wurde. Aber ansonsten war familiär alles ziemlich normal. Eine treusorgende Mutter, der Adoptivvater mit einem soliden Handwerksberuf, nicht zu vergessen die Halbgeschwister, die Jesus, je älter er wurde, umso kritischer beäugten. Und wir, liebe Gemeinde, wollen diese Adventszeit nutzen, um eine Seite von Jesus noch besser zu verstehen. Eine Seite, die für seine Person und für sein Wesen auch ganz wichtig war. Jesus als wahrer Mensch. Jesus als wahrer Mensch, das ist der Titel unserer Kurzpredigtreihe jetzt im Advent. Ich erinnere nochmal daran, diese menschliche Seite hatten wir ja zuletzt auch im Garten Gethsemane gesehen. Als Jesus zitterte und zagte. Und die biblischen Schreiber betonen immer wieder beides. Sie betonen einerseits, dass Jesus wirklich Gott ist, aber auch, dass er zugleich wahrer Mensch ist. Nehmen Sie nur als Beispiel den Apostel Johannes, der sagt, ganz am Anfang in seinem Evangelium, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann geht es in Vers 14 weiter und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort wurde Mensch. Jesus. Jesus ist Gott. Ohne Wenn und Aber. Aber Jesus ist auch zugleich wahrer Mensch. Und deswegen beginnt Johannes seinen ersten Brief. Also eben hatten wir das erste Kapitel seines Evangeliums. Deswegen beginnt Johannes seinen ersten Brief mit den Worten, die Bruder Nordzig uns eben vorgelesen hat. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, ganz konkret, was wir angeschaut haben, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist, was wir gesehen und gehört haben. Ganz konkret. Dort sagt Johannes, der Jesus, dessen Gottheit ich euch in meinem Evangelium nachgewiesen habe, dieser Jesus ist zugleich wahrer Mensch, den wir angefasst haben, den wir gesehen haben und von dem wir euch jetzt als Zeugen berichten. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Und auch in den Stammbäumen gibt es einerseits diesen indirekten Hinweis auf die Gottheit Jesu. Das merken Sie daran, dass hier die Jungfrauengeburt indirekt benannt wird. Also bei Matthäus 1, Vers 16, Jakob zeugte den Josef. Und dann geht es nicht normal weiter und Josef zeugte den Jesus, sondern Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist. Und kurz danach wird dann Matthäus über die Jungfrauengeburt berichten. Und bei Lukas genauso. Lukas 3, 23. Und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann, also mit seiner öffentlichen Wirksamkeit. Und da steht hier, er war, wie man meinte, ein Sohn Josefs. Man kann es auch übersetzen, er wurde gehalten für einen Sohn Josefs. Und da macht Lukas diesen Vorbehalt deutlich, er war aber in Wirklichkeit der Sohn Gottes, denn Josef war nur sein Adoptivvater. Das heißt, auch in diesem Stammbaum wird indirekt markiert, Jesus war kein Mensch, der von Menschen gezeugt wurde, kam direkt von Gott, Jungfrauengeburt. Und zugleich werfen diese Stammbäume natürlich ein helles Licht auf Jesu Menschsein. Beide Stammbäume machen von Anfang an klar, dass sie keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. A zeugte B, kann auch übersetzt werden mit A war der Vorfahre von B. Sei es der direkte oder sei es der über mehrere Generationen hinweg indirekte Vorfahre, das war jedem Juden, der das las, auch klar. Wenn Sie bei Matthäus beispielsweise sich den Peres angucken in Vers 3 und den Aminadab in Vers 4, zwischen den beiden liegen circa 400 Jahre. Das ist also jedem klar, dass dieser Stammbaum nicht sozusagen vollständig jede einzelne Generation benennen will, aber er will eine Linie zeigen. Und wir werden gleich sehen, er hat eine präzise Systematik und bietet uns spannende Detailinformationen. Wenn Sie Matthäus mit Lukas vergleichen, Lukas 3 führt seinen Stammbaum nicht zu Jesus hin, also Matthäus von Abraham bis zu Jesus, sondern Lukas geht den Weg andersherum. Er beginnt mit Jesus, Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er mit seiner Wirksamkeit begann und verfolgt den Stammbaum dann Schritt für Schritt, Step by Step zurück. Matthäus, das ist interessant, setzt seine Fassung des Stammbaums sogar ganz an den Anfang seines Evangeliums. Also damit beginnt er. Und er hat offensichtlich keine Sorge, dass seine Leser das langweilig finden könnten. Für Juden spielten Stammbäume ohnehin eine ganz, ganz wichtige Rolle. Matthäus richtet sich ja zunächst an eine jüdische Leserschaft. Priester etwa mussten ihre Stammbäume vorweisen können, um nachzuweisen, dass sie überhaupt berechtigt waren, Priester zu werden. Und deshalb haben die Juden, die jüdischen Familien in der Regel sorgfältig auf ihre Stammbäume, auf ihre Ahnenforschung geachtet. Und wir finden in der Bibel viele solcher Stammbäume. Das geht schon im ersten Buch Mose los. Lesen Sie mal 1. Mose. Da geht es schon ganz schnell los mit den Stammbäumen. Und daran kann man übrigens auch Folgendes erkennen. Die Bibel versteht sich nicht als eine Ansammlung von Mythen oder religiösen Sondergeschichten, die in irgendeiner speziellen Welt, in irgendeinem Jenseits spielen, sondern auch an diesen Stammbäumen sehen wir, dass die Bibel durchgängig von Geschichte berichtet. Und zur Geschichte gehört eben auch der Zusammenhang von Generationen, die aufeinander folgen. Generationen, zwischen denen ein prägender Zusammenhang besteht. Und deshalb gehört zum wahren Menschsein Jesu dazu, dass er eben einen Stammbaum hat, beziehungsweise zwei. Und auch mit diesen Stammbäumen lässt Gott uns etwas Wichtiges mitteilen über ihn selbst. Diese Stammbäume, ich hoffe, das wird heute deutlich werden, diese Stammbäume zeigen uns nämlich auf eine ganz spezielle Weise, wie nahe Gott uns kommt. Ich habe deshalb als Titel über diese Predigt geschrieben, was Gott nicht nötig hätte, die Botschaft der Stammbäume. Was Gott nicht nötig hätte, die Botschaft der Stammbäume. Und wir werden das, was Gott jetzt hier tut, mit drei Begriffen beschreiben, mit drei Verben. Mit drei Verben, die man eigentlich nur für Menschen verwendet. Auf Gott bezogen erscheinen uns diese Verben auf den ersten Blick beinahe unangemessen. Aber wir wollen sie hier mit größtem Respekt auf Gott beziehen. Fangen wir also an. Die Tatsache, dass Gott seinen eigenen Sohn aus der Ewigkeit in diese menschlichen Stammbäume hineinstellt, zeigt uns erstens, Gott integriert sich. Das ist Punkt 1. Gott integriert sich. Das heißt, er fügt sich ein in diese Welt, obwohl er es nicht nötig hätte. Und das gilt, dass Gott sich integriert, obwohl die Bibel völlig klar darin ist, dass Jesus ohne jede Sünde war und ohne jede Sünde blieb. 1. Johannes 3, Vers 5 und viele andere Stellen. Und trotzdem integriert Gott sich in diese Menschheit. Er integriert sich in ein langes Geschlechtsregister, das mit Abraham beginnt im Matthäus-Evangelium und das bis auf Adam, bis auf den ersten Menschen überhaupt zurückgeführt wird bei Lukas. Das erstaunt uns, denn die Einheitsideologen unserer Tage versuchen uns ja genau das Gegenteil einzureden. Deine Abstammung, sagen sie, ist völlig unwichtig, hat überhaupt nichts zu bedeuten. Weder für dich noch für das Volk, zu dem du gehörst. Die Rede von Abstammung, so behaupten sie, ist nur ein Unterdrückungsinstrument, um Menschen zu diskriminieren. Wer von Abstammung redet, wer sich auf seine Herkunft aus einer Familie oder einem Volk beruft, ist schon fast auf dem Weg zum Nazi. Und dabei unterstellen sie, dass wenn jemand sich seiner Abstammung bewusst ist und auf seine Abstammung möglicherweise sogar stolz ist, dass er damit Menschen anderer Abstammung und Zugehörigkeit zwangsläufig abwertet und diskriminiert. Aber dieser Zusammenhang ist überhaupt nicht zwingend, dass wer auf seine Abstammung stolz ist, automatisch die anderen diskriminiert. Das sehen wir schon im Alten Testament, wo ganz viel über Abstammung geredet wird. Wenn diese Ideologen die Menschwerdung Gottes am Reißbrett entworfen hätten, also wenn die sich überlegt hätten, wie er kommen sollte, dann wäre dieser vermeintliche Gott wahrscheinlich geschlechtslos gewesen, heimatlos, staatenlos und unabhängig von jedem Volk. Der wirkliche Gott aber schickt seinen realen Sohn ganz hinein in die Menschheit. Und das heißt, er gibt diesem Kind ein Geschlecht, eine Nationalität, eine Heimat und eine Familie. Jesus kommt nicht als androgynes Wesen, sondern als Mann. Jesus kommt nicht als Weltbürger, sondern als Jude. Jesus wird in der Davidstadt Bethlehem geboren und wird sein Leben lang kaum über die Grenzen Israels hinausgehen. Und Gott kommt mit diesem Kind, trotz der Jungfrauengeburt, in eine konkrete, real existierende Familie. So macht es Gott. Und deshalb hat er einen Stammbaum. Und die Bibel weist diesen Stammbaum an prominenter Stelle aus. Und darum ist das die erste Botschaft dieser Stammbäume. Gott integriert sich. Gott stellt sich in unsere Schuhe. Gott lebt unser Leben. Und wenn die Bibel die jüdische Identität Jesu betont, also wenn sie herausstellt, dass Jesus ausgerechnet in dieses eine Volk hineingeboren wurde und dass das Gottes besonders auserwähltes Volk ist, die Juden, dann bedeutet das keine Diskriminierung der anderen Völker. Das sieht man schon quasi in der Gründungsstunde Israels, als Gott den Abraham beruft in 1. Mose 12, Vers 3. Da sagt er, ich will dich segnen und ich will dich ja auch mehren und aus dir ein großes Volk machen. Ich will segnen, die dich segnen, verfluchen, die dich verfluchen. Und dann sagt er, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf dieser Erde. Also durch dieses eine besonders gesegnete Volk sollen alle Völker einen Segen erfahren. Gott hat das Recht, diese Reihenfolge so festzulegen. Aber nun ist weiter interessant, Gott beschränkt den Stammbaum nicht auf einen innerjüdischen Zusammenhang, sondern Gott stellt ihn durch Lukas zugleich hinein in die große Menschheitsfamilie. Gott integriert sich. Und deshalb führt Lukas den Stammbaum ja noch hinter Abraham zurück. Also in Lukas 3, das ist hier nicht auf dem Zettel, da geht es in Vers 34 bis zu Abraham und dann geht es weiter mit Terach und schließlich mit Methuselah, Henoch, Jared und so weiter. Da gab es Israel noch gar nicht, bis hin zu Adam, dem ersten Menschen. So macht es Gott. Und damit sind wir jetzt bei der spannenden Frage, wie denn nun Matthäus und Lukas zusammengehängen. Und dazu ist folgendes festzuhalten. Lukas gibt uns den Stammbaum Marias. Das müssen Sie wissen. Lukas gibt uns den Stammbaum Marias. Die Formulierung ist interessant. Vers 24 und 23. Er war, wie man meinte, ein Sohn Josefs, des Eli, des Mattat und so weiter. Warum des Eli? Aus der jüdischen Tradition wissen wir, dass Marias Vater Eli hieß. Im Talmud etwa steht es. Maria, die Tochter Elis. Und hier wird Josef einfach als Elis Schwiegersohn eingesetzt, weil in jüdischen Stammbäumen Frauen nicht als eigenständiges Glied genannt werden durften. Also, der war Elis, er war sein Schwiegersohn. Das ist die Linie Marias. Lukas beschreibt die Blutsverwandtschaft, wenn Sie so wollen. Lukas beschreibt die genetische Abstammungslinie, aus der Jesus geboren wird, durch seine leibliche Mutter Maria. Und wenn Lukas den Stammbaum von Maria hat, Sie ahnen es schon, bietet Matthäus natürlich den Stammbaum von Josef. Er fängt mit Abraham an und führt das bis hin zu Josef und dessen leiblichen Vater Jakob. Matthäus zeugte Jakob, Vers 15 und 16. Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von welcher geboren ist Jesus, der da Christus heißt. Und wir müssen wissen, Matthäus schrieb sein Evangelium zunächst vor allem für jüdische Leser. Und deswegen zeigt Matthäus den Zusammenhang auf zwischen Jesus und dem Stammvater Israels. Er beginnt also nicht mit Adam, sondern mit Abraham. Und jetzt klären sich die Dinge. Erst nach David gehen die beiden Stammbäume auseinander. Lukas führt den Stammbaum über Davids Sohn Nathan bis hin zu Eli. Das ist die Linie von Maria. Und Matthäus führt den Stammbaum über Davids Sohn Salomo bis hin zu Jakob, das ist die Linie von Josef. Also nochmal, Matthäus bietet uns den Stammbaum von Josef, das ist der Adoptivvater Jesu, betont aber zugleich die Jungfrauengeburt. Und Lukas bietet uns den Stammbaum über den anderen Sohn Davids, über Nathan, bis hin zu Eli, das ist der Vater Marias und der Schwiegervater Josefs. Wir müssen diesen Zusammenhang gut auseinanderhalten. Ja? Lukas bringt die Blutslinie, die leibliche Verwandtschaft über die Mutter. Und Matthäus dokumentiert, wenn Sie so wollen, die rechtliche Linie, die juristische Linie über den Adoptivvater Josef. Und damit erweist der Matthäus-Stammbaum Jesus als legitimen Anwärter auf den Thron Israels. Der musste ja aus der Linie Salomos kommen. Das ist der Knackpunkt hier. Und damit haben wir schon eine zweite Botschaft, die uns diese Stammbäume über Gott ausrichten. Wir haben erstens gesagt, Gott integriert sich, das heißt, er fügt sich ein. Und wir sehen jetzt zweitens, Gott legitimiert sich. Gott weist sich aus mit diesem Stammbaum. Er legitimiert sich, das ist wie ein Zertifikat. Dieser Stammbaum bei Matthäus ist wie ein Dokument vom Notar, mit dem Gott beweist, dass sein Sohn der legitime Anwärter auf den Königsthron Davids ist. Und damit der Messias. Gott hätte nicht nötig gehabt, sich in dieser Weise zu legitimieren. Er hätte sagen müssen, ihr müsst ihm glauben, ich sag's euch. Aber er tut's. Er legitimiert sich. Lukas bringt die leibliche Verwandtschaft, Matthäus die juristische Linie, denn die rechtliche Stellung eines Israeliten wurde ja bestimmt durch seinen Vater beziehungsweise durch seinen Adoptivvater. Und wenn Josef der Adoptivvater Jesu ist, ist Jesus ein rechtlicher Nachkomme des Königs Salomos und der gesamten Königslinie, die auf Salomo folgte. Und das zieht sich dann durch und so beschreibt Matthäus das auch, diese Linie König für König für König bis zur babylonischen Gefangenschaft. Und dann kommt dieser brutale Einschnitt, dass Israel aus seinem Land vertrieben wird. 587 ist Schluss. Und mit diesem brutalen Einschnitt der babylonischen Gefangenschaft endet auch für lange, lange Zeit die Macht der Davids-Dynastie. Die Linie geht weiter. Aber sie haben überhaupt keine königliche Macht mehr, denn Fremdherrscher bestimmen ja jetzt, was in Israel gilt. Aber die Abstammungslinie der Davidsfamilie geht weiter. Sie haben nur leider nichts mehr zu sagen. Denken Sie mal an den russischen Zaren. der bei der Revolution ermordet wurde und dann vertrieben. Und dann gab es immer hinterher immer die spannende Frage, geht die Abstammungslinie noch weiter? Gibt es noch irgendwelche Überlebende der Zarenfamilie, die irgendwann mal zurückkommen könnten? Oder, das liegt uns Hannoveranern natürlich näher, denken Sie mal an unseren Ernst August von Hannover, ne? Aus dem Haus der Welfen, der ja doch einige Storys für die Presse geliefert hat. Dieser Ernst August hat keinerlei politische Macht mehr. Und trotzdem geht die Abstammungslinie des alten Königshauses weiter. Und so ähnlich war das mit der Davidsdynastie seit der babylonischen Gefangenschaft. Man könnte sagen, ab Matthäus 1, Vers 13 kommen nur noch die Ernst Augusts der Davidslinie. Die Macht ist dahin. Es ist nur noch so ein matter Glanz der Tradition, wenn überhaupt. Und deshalb gilt es auch, gibt es auch, als Israel nach dann aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkommt, keine israelischen Könige mehr, weil ja die Fremden herrschen. Und das können Sie auch an diesem Geschlechtsregister von Matthäus wunderbar nachverfolgen. Ab Vers 12, Sie können das zu Hause nochmal nachlesen, kommen überhaupt keine Promis mehr. Ab Vers 13 mit einem sogenannten Abihud sind die Personen auch gar nicht mehr in der Bibel zu finden. Da musste Matthäus auf zuverlässige Stammbäume aus anderen Quellen zurückgreifen. Die gab es zweifellos, weil die Juden auf diese Dinge achteten. Und so konnte dann Josef nachweisen, Leute, ich bin nicht nur ein Nachkomme aus der weitverzweigten Familie des Königs David, das war Maria ja auch. Maria war ja auch ein Nachkomme der Davidsfamilie eben über Nathan. Sondern Josef konnte nachweisen, ich, Josef, der dem Jesuskind als sein Adoptivvater die rechtliche Legitimität gibt. Ich, Josef, stamme definitiv aus der offiziellen Königslinie, die über David und Salomo und Rehabiam und all deren Nachfolger verlief, bis hin zu meinem Vater Jakob. Und dann bin ich als sein Sohn in diese Linie eingetreten. Und dadurch wird Jesus ein legitimer Nachkomme der Königslinie Davids. Gott autorisiert sich. Und jetzt verstehen wir auch plötzlich, warum Matthäus sein Evangelium mit diesem Stammbaum beginnt. Das ist strategisch. Das ist kein verstaubtes Archivmaterial, das Matthäus vor dem Vergessen retten will. Das ist heißeste Information. Denn über diesen Stammbaum hat Jesus Anspruch auf den Davidsthron, wenn Israel irgendwann mal wieder die Macht dazu hätte. Und jetzt verstehen Sie auch, warum der Herodes so in Angst und Schrecken kam, als die Weisen aus dem Morgenland da bei ihm vorstellig wurden und die Schriftgelehrten dann nach diesem neugeborenen Kind und dem König forschten und die werden ihm gesagt haben, Junge, das ist ein legitimer Nachfolger, vor dem muss man sich in Acht nehmen, den muss man ernst nehmen. Jesus ist der legitime König Israels. Warum ist das so wichtig? Jesus ist doch nicht mit politischem Anspruch aufgetreten. Warum ist es so wichtig, dass Jesus den Anspruch auf den Davidsthron erheben kann? Warum ist das für uns so wichtig, die wir politisch nichts mit Israel zu tun haben, als Land, warum? Die wir natürlich eine Verantwortung für dieses Land haben, aber die wir nicht unmittelbar betroffen sind von dem, was dort entschieden wird. Weil der Messias, den Gott angekündigt hatte, aus der Königslinie kommen musste. Das hatte Gott so festgelegt. Das hatte Gott schon 1000 Jahre vorher dem David versprochen, der Messias, der kommt, kommt aus der Linie Salomos. Das heißt, ohne Königsrecht kann er kein Retter sein. Und auch für uns kann Jesus nur der Retter sein, wenn er der legitime König ist, weil Gott gesagt hat, so muss es laufen. Der Messias muss aus der Salomo-Linie kommen, er muss ein legitimer König sein. Nur dann kann er der Retter sein. Das war die Messlatte für den echten Messias. Für den Messias, der die zerschlagenen Herzen heilt, für den Messias, der die Sünde vergibt. Er musste der Davidsohn sein, und zwar der richtige Davidsohn aus der Linie Salomos. Und dafür liefert der Stammbaum von Matthäus das Zertifikat, den Stammbaumbeweis. Gott legitimiert sich. Und schauen Sie hin, dazu baut er in diesen letzten Vers, in diesem Vers 17, noch so etwas wie ein geheimes Siegel ein. Wie ein geheimes Siegel, das Matthäus dieser Liste noch aufdrückt. Matthäus erklärt uns nämlich am Ende, wie er diesen Stammbaum konstruiert hat. Vers 17, da sagt er, so sind es nun von Abraham bis zu David insgesamt 14 Generationen. Allen Lesern war klar, damit ist nicht gemeint, dass das eine lückenlose Abstammungslinie ist, sondern Matthäus sagt, alle Glieder, die ich in diesem Stammbaum aufgeführt habe, machen von Abraham bis zu David 14 Glieder, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft 14 Glieder und von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus nochmal 14 Glieder. Ich wähle ganz bewusst eine 14er-Struktur, um damit ein Zeichen zu setzen. Warum? Sie müssen wissen, in Israel haben Zahlen auch einen Wert für Buchstaben, beziehungsweise umgekehrt, Buchstaben haben einen Zahlenwert. Und die 14 ist der Zahlenwert des Namens David. Im Hebräischen besteht der Name David aus drei Buchstaben, Dalet, Waf, Dalet, David. Dalet steht für die 4, Waf steht für die 6 und nochmal Dalet für die 4. 4 plus 6 macht 10 plus 4 macht 14. Verstehen Sie, deswegen macht Matthäus das. Er sagt, ich strukturiere das in drei 14er-Etappen. Um euch Folgendes zu zeigen, die ganze Geschichte Israels, von Adam bis David, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft und vom Neuanfang nach der babylonischen Gefangenschaft bis Christus kommt. Es läuft diese ganze Geschichte auf den Davidsohn zu. Es läuft diese ganze Geschichte auf Jesus zu. Er ist der verheißene Thronfolger. Das Ziel dieser drei Epochen, das Ziel der ganzen Israel-Geschichte ist der wahrhaftige Sohn Davids, ist der wahrhaftige 14er, ist Jesus Christus. Was für eine Präzision. Was für eine Präzision setzt Gott hier ein, um uns durch Matthäus zu zeigen, dass sein Sohn der legitime König und der wahre Messias und der wahre Retter ist. Verstehen Sie, wir stehen hier auf sehr konkretem Boden. Die Bibel erzählt nicht irgendwelche lockeren Geschichten, die in der Luft hängen, sondern Gott autorisiert sich, Gott weist das nach mit Präzision. Das ist die zweite Botschaft. Gott integriert sich, obwohl er es nicht nötig hätte. Gott legitimiert sich, beziehungsweise Gott autorisiert sich, obwohl er es nicht nötig hätte. Und dann ein drittes. Und ich sage das dritte mit aller Vorsicht. Aber es ist eigentlich das Schönste. Gott kompromittiert sich. Gott lässt sich mit Leuten ein. Gott macht sich mit Leuten gemein, die seinem Ruf schweren Schaden zufügen. Das heißt eigentlich, sich zu kompromittieren hier. Es bedeutet so viel, können Sie im Lexikon nachlesen, wie dem eigenen Ansehen schaden oder sich bloßstellen. Das bedeutet, sich zu kompromittieren. Also wenn ein ehrbarer Bürger sich in die Nähe begibt, sagen wir mal, zu Drogendealern oder Menschenhändlern, und wenn er mit denen gemeinsame Sache macht und mit denen gemeinsam sich öffentlich zeigt, dann sagt man, der kompromittiert sich. Er begibt sich in eine Gesellschaft, die absolut nicht zu ihm passt, die absolut unter seinem Niveau ist. Er kompromittiert sich. Und genau das macht Gott mit diesem Stammbaum. Er kompromittiert sich. Er erniedrigt sich selbst, sagt Paulus in Philipper 2. Schauen Sie hin, Gott steigt ein, das beweisen uns diese Stammbäume. Gott steigt ein in eine Familiengeschichte, deren dunkle Kapitel in der Öffentlichkeit kein Geheimnis waren. Das wusste jeder. Gott begibt sich nicht nur in Menschenhände, sondern Gott begibt sich in schmutzige Menschenhände. Die Königskandidaten, die Matthäus hier ab Vers 7 dann nennt, die waren ja alle einschlägig bekannt. Nach Salomo ging es weiter mit Rehabiam, Abia, Joram, Ahas, Manasse, Amon, Joachim. Das waren alles unterm Strich finstere Herrschergestalten. Einige waren positiver, wie Josaphat, Usia, Hiskia, und aber auch Josia natürlich. Aber die hatten auch eine sehr gemischte Bilanz. Und es überwogen die dunklen Figuren. Und die Bilanz, die Gott etwa über die Regierung von Manasse formuliert, die gilt im Großen und Ganzen für die gesamte Königsgeschichte. Die steht in 2. Chronik 33, Vers 9. Aber Manasse verführte Juda und die Einwohner von Jerusalem, sodass sie Schlimmeres taten als die Heidenvölker, die der Herr doch vor den Kindern Israels vertilgt hatte. Sie taten Schlimmeres als die Heidenvölker. Das ist bitteschön die moralische Agenda der Könige Israels. Und die stehen hier drin in dieser Liste, verstehen Sie? Was muss das für einen völlig reinen, für einen durch und durch heiligen Gott bedeuten, seinen geliebten Sohn in diesen Stammbaum hineinzuschicken? In diese total verkorkste Familiengeschichte. Eine junge Familienmutter erzählt, wie sie mit ihrer kleinen Familie ausgerechnet am Weihnachtstag von Los Angeles nach San Francisco fahren, um die Großeltern zu besuchen. Eine Riesentour, zwischendurch kurze Rast in einer Kleinstadt. Sie parken vor einem Bistro, im Bistro ist kaum etwas los, bis der einjährige Erik aus seinem Kinderstühlchen einen Landstreicher anlacht, der gerade hereinkommt. Kann man sich vorstellen. Oh, dieser Landstreicher, sein Mantel, ein Fetzen, am Hemd fehlt der Kragen. Der riecht nicht sehr gut, aber er erwidert das Lächeln von Erik und schaut mit leuchtenden Augen auf den kleinen Jungen. Die beiden fangen eine lautstarke Kommunikation an, kann man sich vorstellen, sodass sich die Leute schon umdrehen. Erics Eltern ist es peinlich. Der Vater verzieht sich mit dem 6-jährigen Bruder schon mal zur Kasse. Bring du Eric mit, wir treffen uns gleich auf dem Parkplatz, sagt er. Und die Mutter hievt Erik aus dem Kinderstühlchen, trägt ihn in Richtung Ausgang. Und als sie sich gerade an dem Landstreicher vorbeiwinden will, streckt klein Erik die Arme zu ihm hin. Und der Landstreicher fragt höflich, sagen Sie mal, würden Sie mich Ihr Kind auf den Arm nehmen lassen? Peinliche Situation, aber sie kann nicht anders, als es zu tun. Und später erzählt sie dann, Erik lehnte sein Köpfchen an die mit Lumpen bedeckte Schulter. Und ich sah, wie unter den Augenlidern des Alten Tränen hervorquollen. Seine schwieligen, schmutzigen Hände umschlossen liebevoll den Körper meines kleinen Jungen. Schließlich gab er mir Erik zurück und sagte mit fester Stimme, und jetzt kümmern Sie sich wieder um Ihr Baby. Und dann noch, Gott segne Sie, liebe Frau. Sie haben mir mein Weihnachtsgeschenk gebracht. Und irgendwie presste ich nur noch ein kurzes Ja doch hervor, nahm mein Kind in Empfang und stürzte nun zum Auto davon. Und dann berichtet sie, dass während noch sie davonlief zum Auto, ihr Gewissen sie packte und sie sich plötzlich schämte, abgrundtief schämte für ihre Sturheit und ihre Lieblosigkeit gegenüber diesem Landstreicher. Und sie sagt, in diesen Momenten begriff ich klarer als jemals zuvor, wie viel Gott Weihnachten gekostet hat. Dass er seinen eigenen Sohn Jesus Christus uns ausgeliefert hat. Er hat ihn in unsere schmutzigen Hände gelegt. Und das nicht nur gezwungenermaßen für ein paar Sekunden, sondern freiwillig für viele Jahre. Und verstehen Sie, das ist die größte Botschaft dieses Stammbaums. Gott kompromittiert sich. Und nicht nur die Könige in diesem Stammbaum bilden eine fragwürdige Gesellschaft, sondern ebenso krass die Frauen, die dort eigens genannt werden bei Matthäus. Das waren ja nicht die bewährten Stammmütter Israels wie Sarah, Rebekka, Lea, sondern wer taucht hier auf? Schauen Sie doch mal hin in Vers 3. Judah zeugt den Peres und den Serach mit der Tamar. Und in Vers 5 taucht Rahab aus. Salmon zeugte den Boas mit der Rahab. Dann geht's weiter. Boas zeugt den Obed mit der Ruth. Und schließlich zeugte David den Salomo mit der Frau des Uriah. Was haben diese vier Frauen gemeinsam? Diese vier Frauen haben in jüdischen Ohren einen ganz schlechten Klang. Diese vier Frauen erinnern an dunkelste Kapitel der Israel-Geschichte. Es sind alles Heiden. Tamar war eine Kanaaniterin, die eingeheiratet hatte in eine jüdische Familie. Rahab ebenfalls. Ruth war eine Moabiterin. Die Moabiter gehörten zu den härtesten Feinden Israels. Und Bathseba war zwar selbst israelischer Herkunft, aber durch die Heirat mit Uriah galt sie als Hethiterin. Alles Heiden. Und man kann sagen, mit diesen Frauen, da wird dieser Stammbaum endgültig zu einer Chronik skandalös, zu einer Skandalgeschichte. Denn bis auf Ruth, der ein liebevoller und zuverlässiger Charakter bescheinigt wird, waren diese Frauen alle belastet mit offenkundiger Sünde, und zwar besonders drastisch auf sexuellem Gebiet. Tamar, nachdem sie Witwe geworden war, verführte sie ihren Schwiegervater Judah, indem sie sich als Hure verkleidete. Das Ergebnis dieser Verbindung waren die Zwillinge Peres und Serach, Hurerei und Inzest, und dennoch steht ihr Name im Stammbaum des Messias. Rahab. Rahab verkleidete sich nicht nur als Prostituierte, sondern Rahab arbeitete jahrelang als Prostituierte. Aber sie versteckte die Kundschafter Josuas und sie hat sich dann später offensichtlich bekehrt, wie wir aus Hebräer 11 erfahren. Aber jeder halbwegs informierte Jude kannte die Geschichte, die hinter dieser Rahab steckte. Und weiter. Bathseba, die Frau des Uriah. Bathseba hat Ehebruch mit König David getrieben. Das war der Tiefpunkt ihrer beider Biografien. Was für eine Linie. Und in diese Linie schreibt Gott seinen eigenen Namen ein. Martin Luther hat das großartig auf den Punkt gebracht. Er sagt, Zitat, in der Linie oder Geschlechtsregister Christi ist zu merken, dass der Evangelist vier Weiber darin anführt, also Weiber ist ganz positiv, so haben die damals gesprochen, vier Weiber daran anführt, die in der Schrift sehr berüchtigt sind, als nämlich Tamar, Rahab, Ruth, Bathseba. Aber der wohlberüchtigten Weiber als Sarah, Rebekka, Lea und Rahel, derer ist verschwiegen. Warum? Ich halte, dass es darum geschehen ist, weil sie Sünderinnen gewesen sind. Und dass Christus in dem großen Geschlechte hat wollen geboren werden, da Huren und Buben darin sind. Und damit anzuzeigen, was für Liebe er zu bußfertigen Sündern trage. Und dann kommt der entscheidende Satz. Denn rechte Heiligkeit, je heiliger sie ist, je näher sie sich zu den Sündern macht. Denn rechte Heiligkeit, je heiliger sie ist, je näher sie sich zu den Sündern macht, umso mehr liegen ihr die Sünder am Herzen. Umso mehr sucht sie die Nähe der offenkundigen Sünder, um ihnen beizustehen und zu helfen, Vergebung und Christus zu finden. Und dann weiter, Luther. Wenn Christus ein Pharisäer gewesen wäre, so hätte er sich ihrer nicht gerühmt. Ja, er hätte die Nase gerümpft. Aber weil er heilig war, mussten diese Frauen unter seine Großmütter gezählt werden. Weil er heilig war, mussten diese Frauen unter seine Großmütter gezählt werden. So ist es. Gottes Sohn kommt in eine Königsdynastie, an der die Regenbogenpresse und die Bildzeitung ihre helle Freude gehabt hätten. Mord und Totschlag, Ehebruch und Untreue. Und so lässt sich Jesus hineinschreiben in die Geschichte einer tief verschuldeten Menschheit. Und damit beginnt Matthäus sein Evangelium. Verstehen Sie, das ist Weihnachten. Und Lukas fügt in seinem dritten Kapitel Marias Stammbaum hinzu, damit wir es wirklich sehen und wirklich begreifen können. Gott integriert sich, Gott autorisiert sich, obwohl das alles nicht nötig hätte. Und das Wichtigste, drittens, Gott kompromittiert sich. Er begibt sich in unsere Gesellschaft, in meine Gesellschaft und in deine Gesellschaft. Er war und blieb ohne jegliche Sünde. Deswegen war Jesus ja das vollkommene Opferlamm. Johannes schreibt, 1. Johannes 3, ihr wisst ja, dass er erschienen ist, damit er die Sünde wegnehme von uns. Und in ihm ist keine Sünde. Er stirbt am Kreuz, um die Strafe für uns zu bezahlen. Und gerade weil Jesus ohne jegliche Sünde war, muss ihn unsere Schuld umso mehr gequält haben, die der Vater dann auf ihn draufpackte. Die Strafe liegt auf ihm, damit er sie für uns tragen kann. Und damit kommen wir zum Schluss. Und wir sehen, dass Jesus uns zuruft und sagt, du, weil ich zu meinem Stammbaum stehe, obwohl ich ohne jede Sünde bin, weil ich zu diesem Stammbaum stehe, zu meinem Stammbaum stehe, und darum kannst du auch zu deinem Stammbaum stehen und zu deiner Geschichte stehen. Du musst nichts vertuschen, du musst nichts nachträglich retuschieren, du darfst alles aufdecken vor mir. Und wer immer in deinem Stammbaum drin steht und wie viel Schuld immer sich in deinem Stammbaum angesammelt haben mag, guck doch hier bei Matthäus rein. Das darf ich dich nicht festhalten. Das darf dein Leben nicht für alle Zeit bestimmen. Denn ich will auch in deine Geschichte hineinkommen und alles Dunkle hell machen. Ich will dir alle deine Schuld vergeben. Weihnachten heißt, Jesus sucht die Nähe von Sündern. Und darum, wenn wir nah bei Jesus sein wollen, dann musst du dich als Sünder erkennen und zugeben vor Gott, dass du ein Sünder bist. Und dann lasst uns auch mit diesen Augen Jesu auf unsere Zeitgenossen zugehen. Gott hat keine Vorbehalte. Gott empfindet keinen Ekel und keine Peinlichkeit, wie Erics Eltern. Gott empfindet keinen Ekel, uns in seine Arme zu nehmen. Und darum müssen wir an unserer Sünde nicht verzweifeln. Darum müssen wir unsere Schuld und unser Versagen vor ihm auch nicht verstecken, sondern wir dürfen es ihm bringen. Und er macht alles gut. Und dann können wir auch die Erleichterung verstehen. Die Erleichterung, mit der Paul Gerhardt in diesem Adventslied, wie soll ich dich empfangen, singt. Ihr dürft euch nicht bemühen, noch sorgen, Tag und Nacht, wie ihr Gott wolltet ziehen mit eures Armes Macht. Er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewusst. Auch dürft ihr nicht erschrecken vor eurer Sündenschuld. Nein, Jesus will sie decken mit seiner Lieb und Huld. Er kommt den Sündern zum Trost und wahren Heil, schafft, dass bei Gottes Kindern Verbleib ihr Erb und Teil. Er ist wirklich gekommen, ganz konkret, und jetzt ist er da für dich. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir. Dafür danken wir dir, dass du in diesen Stammbaum hineingegangen bist und dass du uns das in deinem Evangelium zeigst. Herr, und dass wir mit unserem Leben, mit unserer Schuld, mit unserer Biografie, mit unserer Geschichte nicht uns irgendwie besser darstellen müssen, als wir sind. Danke, dass die Macht deiner Vergebung stark ist, Herr. Und dass du uns das heute Morgen wieder gezeigt hast. Und dass jeder, so wie er ist, zu dir kommen darf, Herr. Und sich vor dir beugen darf und mit leeren Händen deine Vergebung empfangen, Herr. Mit schmutzigen Händen deine Reinigung erfahren. Danke, dass du da bist. Und schenke doch, dass noch viele, viele Menschen dich finden, auch in den kommenden Wochen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.